Meine Lieben, die Bibel zeigt uns an ganz viele Stellen, wie Menschen versagt haben. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Schon ganz am Anfang, Adam und Eva, im Garten Eden, das Volk Israel, wunderbar gerettet eigentlich, das aber daraufhin oft versagt hat. Große Glaubensmänner, König David auch, der Mose, die waren berufen van Gott auserwählt, aber die sehen auch ihre Schuld und sehen es auch immer wieder bei Jesus Jünger, dass sie versagt haben und eigentlich keine große Helden waren. Naja, die Gefahr ist, dass wenn wir solche Berichte lesen, dass wir dann den Kopf schütteln und es so ein bisschen belächeln. Ganz schön doof. Mann, oh Mann, diese Jünger, immer noch geistlich unreif. Wie könnten die nur? Nach all dem, was sie doch mit Jesus erlebt haben. Aber dabei übersehen wir leicht, dass ihre Geschichte in gewisser Weise auch unsere Geschichte ist. Dass wir uns in diesen Jüngern erkennen sollen. Uns selbst erkennen sollen. Gott gibt uns diese Berichte nicht, um diese Jünger lächerlich zu machen, sondern um uns den Spiegel vorzuhalten. Und das haben wir dringend nötig. Der Pastor aus Amerika, Paul Tripp, der sagt in seinem Buch Werkzeuge in Gottes Hand, ich zitiere, meine Selbstwahrnehmung, die ist so präzise wie ein Zerrspiegel in einem Vergnügungspark. Wenn ich mich selbst deutlich sehen will, dann brauche ich den anderen, damit er mir den Spiegel van Gottes Wort volhoudt. En het Zitat. Onze blik auf uns selber ist oft eine Karikatur. Wir halten uns oft viel besser, wir halten uns oft für viel besser als wir sind. Manchmal übrigens auch schlechter, hè, als wir sind. Einige Leute haben so ein bisschen die Neigung, ist immer ein bisschen ganz tief und schlecht. Aber wir haben auf jeden Fall eine verzerrte Wahrnehmung von uns selbst. Wie so ein Spiegelkabinett auf einem Kehrtag. Und wir brauchen das alle, mich eingeschlossen, dass wir uns das Wort Gottes vorhalten und uns darin selbst ein bisschen besser erkennen. Und dann passiert mehr, als dass wir uns selbst erkennen. Denn das Freuliche, Erfreuende ist, wenn wir verstehen, wie wir echt sind, dann erkennen wir auch viel besser, wie Jesus wirklich ist. Wie durch und durch gut, wie liebevoll, wie barmherzig, wie gnädig. So wie mit Menschen umgeht, so wie mir und dir begegnet. Nou, das soll die Einstellung sein, mit der wir jetzt auf das hören, was Jesus seinen Jüngern sagt. Dass wir es auch für uns hören. Und ich möchte dafür beten, dass wir das wirklich uns zu Herzen nehmen können. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dass es lebendig ist. Ein Spiegel für uns. Dass du uns da zeigst, wie wir wirklich sind. Dass du unsere Defizite vor Augen hältst und uns unsere Sünden zeigst. Aber Vater, danke, dass du viel mehr tust als das. Du stellst uns auch ganz klar deinen Sohn Jesus Christus vor Augen, auch in dem Text heute. Du zeigst uns, wie sehr du uns liebst, uns verlorene Menschen. Und wir beten, dass uns das zu Herzen geht, dass es uns auch bewegt. Wie Jesus damals mit seinen Jüngern umgegangen ist und heute mit uns. Und dass es uns verändert und bereit macht, dich mehr zu lieben, dir mehr zu dienen mit Worten, aber auch mit Taten. Herr, verändere du uns durch dein gutes Wort in Jesu Namen. Amen. Unser Bibelleseplan, hast du noch gelesen in die letzte Woche? In den nächsten Wochen gibt es Lukas 22 und daraus wollen wir lesen die Verse 24 bis 38. Also Lukas Kapitel 22 ab Vers 24 bis zu 38. Maria, darf ich die beten?
Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie es mir mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch und in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich erkennst. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da jemals Mangel gehabt? Sie sprachen: Niemals. Da sprach er zu ihnen: Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber: Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Amen.
Ich habe 2 Punkte. Durch diesen Text gehen 2 Lektionen in Demut. Jesus seinen Jüngern gibt 2 Lektionen, die sich ganz leicht zusammenfassen lassen. Größe zeigt sich in Dienen, ab Vers 24, und Sicherheit finden wir nur bei Christus, ab Vers 31. 2 einfache Lektionen, aber 2 Lektionen, die wir unser ganzes Leben lang durchbuchstabieren können, wieder und wieder, und wo wir nie auslernen. Zuerst Größe durch Dienst. Ja, der Abschnitt beginnt mit einem Konflikt. Wir lesen in Vers 24, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als die Größte gelten sollte. Ich muss sagen, der Streit war nicht neu. Lukas hat schon einmal von so einem Streit berichtet und auch Markus und Matthäus berichten immer wieder, dass die Jünger mehrfach darum gestritten haben. Wer ist eigentlich der Größte von uns? Aber so unpassend wie jetzt war diese Streit noch nie. Zum einen, weil Jesus ihnen schon mehrfach auf dieses Thema geantwortet hat und mehrfach gesagt hat, das entscheide ich nicht. Das entscheidet nur der Vater. Ist jetzt nicht dran, dass ihr darüber diskutiert. Zweitens war das auch unpassend und noch wichtiger, weil Jesus ihnen auch gesagt hat, dass die Dynamik in Gottes Reich ganz anders ist als in dieser Welt. Nicht wer sich groß macht, wer sich wichtig nimmt, wer denkt, ich bin selber der Tollste, ist groß in Gottes Reich. Sondern die, die von sich selber klein denken, die wirklich demütig sind, die erkennen, wie unwürdig sie sind voor Gott. Und drittens war diese Streit auch unangebracht, wenn wir uns bewusst machen, um was es gerade geht. Jesus hat seine Jünger gerade gesagt, dass er jetzt verraten wird, dass er jetzt diesen Weg in den Tod geht ans Kreuz. Und seine Jünger kreisen nur um sich selber. Und denken nur an sich und fragen, wo lande ich da in Gottes Reich? Welche Position gibt es da für mich? Die sind ganz bei sich selber. Und so wenig auf Jesus bedacht, der jetzt ins Leid geht. Darum geht es. Das ist kein Streit darum, dass sie sagen, mir ist wichtig, ganz nah an Gottes Herz zu sein. Ich möchte wirklich ganz nah bei Jesus sein. Sondern es geht einzig und allein um diesen Vergleich, wer ist der Tollste, wer ist der Wichtigste, völlig unangebracht. Und wir sehen das. Und wir sagen zu Recht, das gibt's doch nicht. Waanzin. Aber denkt an den Spiegel. Schaut hinein, auch wenn es weh tut. Du und ich. Wir sind auch manchmal in der Lage, uns so zu vergleichen, so in einen Konkurrenzkampf zu gehen. Selbst mit Glaubensgeschwistern. Die Frage, die Jünger da stellen, das ist wahrscheinlich nicht die Frage, die wir uns im Alltag stellen. Das ist für die meisten von uns, glaube ich, ganz weit weg. Wo sitze ich an Gottes Tafel? Wir sitzen hier gar auch nicht an Tafel, wir stehen in einem Kreis. Das ist nicht unser Vergleich im Alltag. Aber das Vergleichen, ja, das kennen wir sehr wohl. Das kennt der Pastor. Das kennt auch der Arzt. Ich bin mir sicher, das kennt der Familienmanager. Das können die Großeltern, wenn es über ihre Enkel geht, ihre Enkelkinder. Wir alle kennen das auf eine oder andere Weise. Ich mag euch ein Beispiel auf de Berufswelt. Es gibt Studien darüber. Wann freuen sich Menschen über einen Bonus, der ihnen ausgezahlt wird? Wann freuen sie zich am meisten? Kannst du das raten? Die meisten freuen zich dan, wenn sie meer kriegen als die anderen. Und es geht so weit, dat mensen glücklicher sind, wenn sie 500 euro kriegen, und der Kollege kriegt gar nichts, als wenn sie 1000 euro kriegt, und der Kollege kriegt 2000 euro. Das ist das sehr gut erforscht. Das sind Statistiken. Wann macht mir der Bonus glücklich? Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Bonus, das ist gar nicht aus meiner Lebenswelt. Und um Geld, ja, ich mache mir um Geld eigentlich gar keine Sorgen. Bist du schon ein bisschen Einzelname heute? Aber, ja, es gibt, hè? Kein Thema. Aber dann kennst du es vielleicht aus einem anderen Bereich. Du kümmerst dich vielleicht. Und du fragst dich, kümmert sich jemand mehr um mich als um andere? Sind meine Kinder klüger und gebildeter als die Kinder der anderen? Sind meine Enkelkinder braver? Bin ich sportlicher und fitter als meine Altersgenossen? Dieses Vergleichen steckt so tief in uns drin. Wir vergleichen uns so oft mit anderen. Und es gibt sogar die scheinbar fromme Variante des Vergleichens. Bin ich aufopferungsvoller? Bin ich hingegebener als die anderen? Paul und ich hatten in Amersfoort een ganz witziger Kollege. Er war schon wel van die gereden. Der hat es einmal spaßeshalber gesagt, meine Demut ist mein größter Stolz. Ja, auch das gibt es. Dass wir unsere Demut auf den Tablett vor uns hertragen, ich bin ja so aufopfernd, dass wir gar nicht merken, wie unangebracht dieses Vergleichen ist. Und was macht unser Heiland jetzt mit diesem Streit um Anerkennung? Den besten Platz an Gottes Tafel. Jesus erteilt seinen Jünger eine Lektion in Demut. Und er macht das eigentlich auf eine sehr demütige, ich muss sagen, schon liebevolle Weise. Das freut mich immer wieder über meinen Heiland. Und ich sehe, wie er das managt, wie er damit dealt. Er weist sie nicht zurecht. Ist es aufgefallen? Hat sie gar nicht zurechtgewiesen. Er redet ihnen auch das Vergleichen gar nicht aus, aber er sagt, ihr müsst einen anderen Vergleichspunkt wählen. Es geht um was anderes. Wer groß sein will in Gottes Reich, ist wunderbar. Wer groß sein will in Gottes Reich, der muss ganz anders sein, als ihr es gerade hier lebt. Das Vergleichen, das muss in dieser Form, wie ihr das tut, aufhören. Er sagt, die Könige, die herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber, lassen sich Wohltäter nennen. Mit anderen Worten, in der Welt ist es ganz normal, dass jemand nach Größe, nach Anerkennung strebt. Ich nenne keine Namen heute Morgen, aber am Morgen werden wir immer fragen und danken wir, wer, was hat er jetzt wieder gemacht? Dieser Kaiser von Amerika. Und sich dafür feiern lässt. Und sich als Wohltäter bezeichnen. Als jemand, der durch seine Position anderen zoveel Gutes tut, makes America great again. Das ist die Dynamik der Welt. Wir wollen nach Größe streben, uns dafür feiern lassen. Ihr aber nicht so, sagt Jesus. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste. Und der Vornehmste wie ein Diener. Jesus leert der Weg nach oben, der Weg zur wahren Größe, zur Größe bei Gott, ist der Weg nach unten, der Weg der Demut. Du musst werden wie die Jüngsten, an andere Stellen wie Kinder. Werden wie die Kinder. Die wir vielleicht süß finden, aber auf die wir doch auch ein bisschen herabschauen. Die haben sich noch nicht bewiesen. Wer erst mal erwachsen, jong. Kinder, die haben keinen Status. Der Vornehmste im Gottesreich soll sein wie ein Diener. Ein guter Diener, der erwartet nicht, dass sie die anderen zujubeln und ihn aufs Podest heben, für was er tut. Nein, das ist sein Beruf, seine Berufung. Für andere da zu zijn. Ihnen Gutes zu tun. Er ist guter Diener, wenn er alles so ausführt, wie das sein Herr von ihm verlangt. Ganz andere Definition von Größe, oder? Ganz anders, als wir das kennen. Ganz anders, als wir normalerweise über Status nachdenken. Und Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur, macht das so, lebt so, sondern Jesus sagt, neemt euch ein Vorbild an mir. Jesus ist selber der genau diese Art der Größe lebt. Vers 27. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Und die wollen laut rufen, na klar! Der da an Kopf der Tafel sitzt, bedienen lässt, das ist der Größte. Aber Jesus sagt über sich, ich bin unter euch wie ein Diener. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß eigentlich nicht, ob wir ermessen können, wie groß es ist, was Jesus hier sagt. Ob wir das verstehen können. Dit ewige Zoon Gottes. Stel dir vor, mit all diesen Engelen umher, im Himmel. Der Herr des ganzen Universums. Herr von Himmel und Erde. Der allmächtige Gott. Der wirklich groß ist. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der sagt, ich bin unter euch wie ein Diener. Ich zeige euch meine Größe auf eine ganz andere Weise, indem ich euch diene. Und wir sehen das in den Paralleltexten, wie Jesus daar nicht nur große Worten in den Mund neemt, sondern wie er bei diesem letzten Abendmahl sich niederkniet, in wörtlichen Sinn vor seine Jünger niederkniet und ihnen die schmutzigen Füße wäscht. Eine Arbeit macht, die sonst der geringste Diener gemacht hat. Meistens auch der jüngste Sklave im Haus. Der hat die Füße gewaschen Und Jesus macht Sklavenarbeit, kniet sich vor den Jüngern nieder. Jesus, pass auf, Jesus kreist in diesem Moment überhaupt nicht mit seinen Gedanken um sich und um das, was ihm bevorsteht. Er ist ganz bei seinen Jüngern. Er lehrt sie diese Lektion nicht nur mit Worten, sondern ganz praktisch, was es heißt, der Größte zu sein. Ganz praktisch. Und so ist diese letzte Stunde vor der Kreuzigung wirklich ein Lernmoment für die Jünger in Demut. Er tut das, was sie brauchen. Er denkt an sie. Er lehrt sie. Er strebt nach dem Ehrenplatz an Gottes Festtafel. Ist ein guter Wunsch. Mijn Jungs, ist ein guter Wunsch. Folgt mir nach. Folgt meinem Beispiel. Hört auf, um dich selbst zu kreisen. Denkt nicht ständig an euch. Denkt an anderen. Ist auch psychologisch eine ganz wichtige Lektion. Samuel Rutherford, wann einer der Puritaner, hat einmal gesagt, wenn du einmal über dich nachdenkst, denk immer 10 Mal an Jesus Christus. Das hilft. Ich habe das erfahren. Das hilft wirklich. Nein, es war nicht so, dass die Jünger davon noch gar nichts verstanden hatten. Wir haben das gerade gelesen, hè? Vers 28. Jesus sagt, ihr seid die, die mit mir ausgeharrt haben. Anderen waren schon längst weggerannt. Anderen haben sich Jesus nie angeschlossen. Diese Jünger waren geblieben. Und Jesus erkennt es an. Und er richtet ihnen den Blick aus. Er sagt, geht diesen Weg weiter in meine Nachfolge. Kämpft nicht darum, wer ist der Wichtigste, wer ist der Tollste. Folgt mir nach. Und het wist zich, het wird zich lonen. Euer Weg ist schon vorher bestimmt. Ihr werdet an Gottes Festtafel sitzen. Ihr werdet in Gottes Reich ankommen. Ihr werdet regieren mit mir. Wir wollen nicht in Detail darauf kommen, hè, da gibt es natürlich kurze Diskussionen in die Kommentare, was heißt das jetzt, dass sie die 12 Stämmen richten und so weiter. Aber die große Aussage ist klar. Euer Weg führt an das beste Ziel, was ihr euch vorstellen könnt. Schaut auf den Gewinn, den diese Nachfolge hat. Macht euch nicht selber groß, werdet klein und dient. Wir können uns davon lernen, dass Jesus ihnen den Lohn nochmal so vor Augen stellt, weil wie oft schauen wir, wenn wir dienen sollen, auf das, was wir verlieren. Auf das, was wir aufgeben müssen, um anderen zu dienen. Es hat mich schon ein paar Mal selber beschämt, als ich so ähnlich rein gehört habe. Wir hebben alle auf irgendeine Weise über das Thema Flüchtlinge nachgedacht, die zu uns gekommen sind, schon lange, aber auch jetzt wieder mehr in die letzten Jahren aus der Ukraine. Aber ich habe schon in Hilversum überlegt, soll ich jemand bei mir aufnehmen? Das war damals möglich. Man bekam damals schon noch een beetje geld dafür, wenn man das tat. Wahnsinn. Und mir war es klar, das wollte ich tun. Aber bei mir gingen sofort die Gedanken los, kann man da überhaupt vertrauen, dass das geht? Was holt man da in huis? Nou, met Pieter aus Uganda had het damals wunderbar geklapt, muss ich sagen. Een ganzes Jahr. Sehr gut. Aber dan war ich in Amersfoort. Und dann kam ein Ehepaar aus Armenien, aus der Kaukasus, mit 2 Kindern. Und meine Frage, was heißt das für den Alltag, Bequemlichkeiten? Mann, Frau, Kinder, Dusche und alles. Sicherheiten aufgeben, all diese Themen, die da einem durch den Kopf gehen. Es hat mich beschämt. Ich war mit den Gedanken mehr bei mir, als bei denen, die da kommen und Not leiden. Und damit will ich natürlich nicht sagen, dass jeder von uns jemand aufnehmen muss. Es kann Gründe geben, es nicht zu tun. Das will ich nicht sagen. Aber es hat mir was von meinem Herz gezeigt, das nicht immer dienstbereit ist. Und noch mehr beschämt war ich, als ich dann Berichten gelesen habe von Christen in der Ukraine die letzten Jahre, die sagen, wir gehen nicht aus unserem Land. Wir bleiben in der Gemeinde und wir kümmern uns um Menschen, die hierher fliehen. Wir bereiten Essen für sie. Wir bereiten uns darauf vor, die Verletzten zu verarzten. Wir werden nicht gehen. Wenn die Kirche jetzt keine Relevanz hat, wann dann? Wir bleiben hier. Wir wollen dienen. Die Kraft, so zu dienen, die kommt nicht aus einem schlechten Gewissen. Hè? Das muss ich auch einmal sagen. Das kommt nicht aus einem schlechten Gewissen. Ein schlechtes Gewissen kann uns aufrütteln, kann uns bewusst machen, wie wenig Dienstbereich wir sind. Aber die eigentliche Kraft, so zu dienen, kommt aus dem Blick auf Jesus, der uns zuerst gedient hat, der sein Leben für uns hingegeben hat. Diejenigen, die am besten dienen können, die Christen mit dem treuesten dienenden Herzen, die haben am besten verstanden, was Jesus für sie getan hat. Ihr seht an dem, was ich erzähle, ich bin das wirklich nicht. Es sind andere, die das viel, viel besser erkannt haben. Und so wie Jesus hier über das dienen spricht, ja, da wird uns auch bewusst, das ist was, worüber er sich unendlich freut. Wenn wir so mit dem Herz bei anderen sind, wenn wir die extra Meile mit jemand gehen, wenn wir Sicherheiten, Bequemlichkeiten aufgeben, wenn wir rausgehen aus der Komfortzone, aus Liebe zu ihm, das ist was, worüber er sich von Herzen freut. Er freut sich, wenn du mehr an andere und weniger an dich selbst denkst. Das ist wahre Demut. Was denken Leute eigentlich bei Demut? Die letzten Wochen habe ich Leute gefragt, was stellst du dich vor bei Demut? Namentlich katholische Leute, die immer über Demut predigten gehört haben, die erzählen mir dann, Jan, ich rede ständig schlecht von mir. Ich bin ja zo de schlimmste Mensch auf diesem Planet. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass wir überhaupt weniger über uns selber nachdenken und meer über anderen. Das ist ware Demut. Daar sehen wir bei Jesus hier, der nicht über sein Elend nachdenkt. Was vor ihm liegt, das war schon eine Riesensache, nicht? Das war das Kreuz. Sondern er war hier ganz bei seinen Jüngern. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann denke ich nur an mich selbst. Ganz ehrlich. Jesus hat gedacht an seine Jünger. Zweiter Punkt. Echte Größe zeigt sich am Dienst für andere, sagt er. Und sie kommt aus der Beziehung zu ihm, der uns zuerst gedient hat. Aber genau die Beziehung, die ist immer wieder angefochten. Und das macht der zweite Teil unseres Textes deutlich. Jesus lehrt seine Jünger dort noch eine weitere Lektion. Demut. Zuerst den Petrus. Und dann die ganze Gruppe. Und wie deutlich, dass Sicherheit in der Beziehung zu Jesus, dass wir die nicht in uns selber finden. Nicht mal in unseren selbstlosen Taten, die wir für andere tun. Darin ist keine Sicherheit zu finden. Sondern allein bei Jesus. Daarom hebben we dat lied gezongen. In Christ alone. Daarom dit tweede punt. Sicherheit vinden we nur in Christus. Jesus wusste, dass nicht nur ihm eine schwere Zeit bevorsteht. Er wusste, dass auch seine Jünger jetzt durch richtig schwierige Zeiten gehen werden. Er sagt in Simon, Vers 31, Simon, Simon. Ich stelle mich vor, er hat ihm auch ein bisschen länger in den Augen geschaut. Simon, Simon, mein Bruder, mein Freund. Sie, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Und das ist ein Bild, das haben die damals besser verstanden als wir heute, denke ich. Man hat den ausgedroschenen Weizen genommen und gesiebt, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und Jesus sagt, der Satan, der macht das. Der macht das mit euch, jetzt genauso. Der wird euch sieben, der wird euch durchschütteln und er wird versuchen, euch von mir zu trennen. Darum geht es ihm. Simon, das kommt auf dich zu. Jünger, das kommt auf euch alle zu. Der Satan wird euch sieben wieder in Weizen. Und der Satan würde das bei Petrus versuchen. Petrus kündigt ihn das aan. Und wir sehen, dat is interessant, hoog interessant, dat Petrus zijn sterke maasloos überschätzt. Maasloos. Vers 33. Was antwoord is? Herr, ik ben bereid met hier in het gevangenis en in den dood te gaan. Maar Jezus antwoordde Petrus, ik zag die de haan wird heute niet kregen, eer du dreimal geleugnis hast, dat du mir überhaupt kennst. Dieses volmondige Versprechen van Petrus wurde keine 24 Stunden halten. Keine 24 Stunden. Und er hätte dreimal gesagt, Jesus kenne ich nicht. Jesus, mit dem habe ich nichts zu tun. Nach all dem was waar. 3 jaar miteinander unterwegs gewesen. 3 jaar Jesus Liebe Erfahrung. 3 jaar vollmächtig geleerd. Eine gute Predigt nach den anderen. Ich bin hier jetzt auch 3 jaar. Aber 3 jaar mit Jesus, das ist etwas anderes. Das kann ich dir erzählen. Wunder und Wunder miterlebt. Und dann kommt Widerstand. Und sofort verleugnet ihr den Herrn. Aber sein Antwort hier in Vers 33 lässt uns erahnen, warum er so leicht umgefallen ist. Weil er noch stolz war. Der Kern der Sünde ist der Stolz. Weil er viel zu viel auf sich selber vertraut hat. Und so ließ Gott es zu, dass er diese demütigende Erfahrung machte. Und Jesus verriet ihm schon. Diese Ankündigung, dass der Satan sie sieht, das war aber nicht nur eine Ankündigung für den Simon, sondern für alle Jünger. Und das sehen wir noch in den Versen 35 bis 38, wo Jesus auch ihnen ankündigt, dass jetzt eine schwierige Zeit kommt. Wo sie richtig durchgeschüttelt werden, wo die Umstände schwierig werden, wo die Menschen sie vervolgen, wo sie Hass und Feindschaft erleben werden. Jesus erinnert sie daran, dass er sie ausgesandt hat, 2 Mal, und dass sie immer versorgt werden. Die Leute haben sie, war wunderbar, die Leute haben sie ganz freundlich aufgenommen. So freundlich wie die Leute in Kematen mir haben aufgenommen. Kann ich so sagen. Sie kamen in Häuser. Haben da Essen bekommen, haben Unterschlupf bekommen, all das. Aber Jesus sagt, die Zeitenwende in meinem Leben, die jetzt kommt, wird auch eine Zeitenwende für euch. Sie werden nicht mehr freundlich aufgenommen. Sie werden Anfeindungen erleben. Und sagt ihr, ihr müsst darauf schon vorbereitet sein. Das, was wir hier so beim ersten Mal lesen, denken, komisch. Seltsam. Waarom sollen sie jetzt auf einmal sich hier ein Geldbeutel nehmen? Und eine Tasche? Sogar den Mantel verkaufen? Ein Schwert kaufen? Aber das sind Bilder dafür. Dass sie vorbereitet sein sollen auf Widerstand. Dass jetzt Feindschaft gegen sie beginnen wird. Und dass das Bilder sind, das merken wir daran. Weil man könnte ja denken, mit solchen Schwert... Sollen sie jetzt wirklich in den Krieg ziehen? Und mit Schweden auf andere losgehen? Hè? Of von jetzt auch in Europa, überall die Rede ist, sollen wir auch aufrüsten? Aber wir merken, dass in Vers 38, wo die Jünger das missverstehen und wo sie sagen, hier, schau mal, zwei Schwerter, dass Jesus sagt, es ist genug. Sie haben noch nicht verstanden, was Jesus eigentlich meinte. Er wollte nicht, dass sie in den Krieg mit Schwerten ziehen, sondern dass sie den geistlichen Kampf aufnehmen, der ihnen jetzt bevorstand. Den geistlichen Kampf gegen Satan. und seine Legionen, die versuchen würden, mit allen Mitteln sie auszuschieben und von ihrem Herrn zu trennen. Bereit für diesen geistlichen Kampf. Einmal stopp, meine Lieben. Ist ihr bewusst, als Christ, dass du auch in diesem geistlichen Kampf stehst? Derselbe Petrus, der in dieser Nacht Jesus verraten hat, er schreibt später allen Christen, wir haben es gelesen am Anfang, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich habe schon erfahren, ich war in Arnhem. Und da gibt es ein ganz großes Wald, da gibt es Löwen. Wir hatten von Radio gehört, da ist jetzt ein Löwe auf der Straße. Alle Leute haben die Türen geschlossen. Er sucht, welche er verschlingen, sagte Petrus. Also er ist später umgekehrt. Und macht dann genau das, was Jesus ihm hier schon sagt. Er sagt, wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er stärkt seine Brüder. Er stärkt seine Gemeinde. Er stärkt uns. Und sagt, pass auf, der Satan geht wie ein brüllender Löwe. Und versucht Leute zu finden, die er verschlingen kann. Seid wachsam. Rechnet mit Angriffen. Die größte Gefahr für uns ist, wenn wir damit nicht rechnen, dass wir genauso angegriffen werden wie ein Petrus, wie der Jünger, wie jeder, die mit Jesus lebt. Und wir denken, ja, das war früher in der Kirchengeschichte, das soll uns nicht passieren. Hier auf dem Insel der Seligen Österreich. Wenn wir andere scheitern sehen, wenn wir zum Beispiel sehen, wie eine Ehe zu Bruch geht, auch von Christen, Ehebruch. Und wir denken, ja, mir, man guckt ein anderes ein bisschen lieb an, Mann und Frau, uns würde das nicht passieren, oder? Wenn wir Menschen in die Sucht abdriften sehen und sagen, sowas kann mir einfach nicht passieren, so bin ich nicht. Wenn wir einen Petrus sehen, wie er Jesus verrät und glauben, sowas würde mir niemals passieren, dann sind wir eigentlich in de grootste Gefahr. Satan geht immer sehr subtiel vor. Der ist ein guter Psycholoog, hoor, hat schon 2000 Jahre Erfahrung. Was sag ich? 6000, was sag ich? Weiß ich viel. Ich weiß, auch ich kann Jesus verraten. Ich auch. Ich kann mich an manche Gespräche erinnern, wo ich von Herr Jesus hätte reden können. Sogar reden müssen. Ich habe es nicht gedaan. Aus Feigheit. Oder ich habe zwar gesprochen, ein bisschen, ja. Aber bin nicht zum richtigen Punkt gekommen. Bin ein bisschen so umhin gelaufen. Ich bin nicht besser als dieser Petrus. Wie oft am Abend, wir erinnern uns an ein Gespräch, denken wir, wir hätten eigentlich das sagen müssen. War schon entmutigend, oder? Aber welche Garantie habe ich denn, dass ich am Ziel ankomme? Welche Garantie, dass mich der Satan nicht aussiebt und von Jesus trennt? Ein für allemal, meine Lieben, in mir steckt keine Garantie. Nichts, was, wenn ich mich reinschaue, das garantieren könnte, dass ich sicher an dieser Festtafel ankomme, von der Jesus redet, in seinem Reich ankomme. Gott sei Dank, sagt Jesus mehr. Hè? Schau mal, was er dem Petrus sagt, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören. Genau. Also Petrus war in seinem Kampf nicht allein. Er hatte den Mächtigsten auf seiner Seite. Jesus selbst, die für ihn eintritt. Er betete dafür, dass diese Niederlage im Leben von Petrus keine totale Niederlage würden, sondern dass er wiederhergestellt wird. Dass er zurückkommt in der Beziehung zu Gott. Dass sein Glaube dadurch nicht aufhören würde, sondern dass er neues Vertrauen bekommen würde auf Jesus. Und, meine Liebe, ist es nicht wunderschön, in der Bibel zu sehen, wie Gott dieses Gebet erhört hat? Mich hat das immer bewegt. Wie er den Petrus wiederhergestellt hat. Ich glaube, letztes Jahr haben wir darüber gepredigt, oder? Am Ende von Johannes 21. Da lesen wir, wie Jesus Petrus begegnet und wie die beiden zich neu begegnen und wie Jesus ihn dreimal fragt: Liebst du mich? Hast du mich lieb? Sogar, het is fast een bisschen humoristisch, meer als die anderen in vergelijking. Und wie dann eine ganz große Aufgabe für diese Petrus hat, der so gedemütigt wurde, der so im Dreck lag aus eigener Schuld. Er wird Pastor, Hirte. Jesus richtet ihn auf. Er stellt die Beziehung wieder her und sagt: Jetzt geh! Einfach geh. Nicht viel weiter, geh. Stärke und ermutige die Gemeinde mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Sei nicht stolz, bring einfach das Evangelium raus, dass es jeder hört. Jesus ermutigt Petrus, ermutigt seine Jünger, ermutigt auch dich. Wenn du scheiterst, und wie wir hier sitzen, haben wir alle gescheitert, oder? Wenn du scheiterst, auch wenn du richtig übel scheiterst, dann ist das nicht das Ende. Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass wenn wir in Österreich sagen, Gott sei Dank, wie das dann meinen, dass wir ihm dafür danken. Wenn unsere Sicherheit nicht in uns selber ist, nicht in dem, was wir für Gott tun, auch nicht der selbstlose Dienst, sondern allein in dem, was er für uns getan hat. Und immer noch tut. Für uns kam Jesus in diese Welt, nicht um sich zu dienen lassen, sondern um zu dienen. Um das zu erfüllen, was schon Jesaja vorhergesagt hat. Wir werden es kommende Sonntag hören, oder, Alessandro? Um diese treue Gottesknecht zu sein, der sein Leben für Sünder gibt, sich zerschlagen lässt für Menschen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Jesus zitiert diese Verheißung in Vers 37. Schau mal. Nur eine Zeile. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Aber darin spricht er über die ganze Verheißung aus Jesaja 53. All das ist erfüllt in ihm. Um unsere Misstat willen ist er verwundet. Um unsere Sünde zerschlagen. Die Straf liegt auf ihm. Auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Genau. Für uns hat er es getan. Wie keiner von uns konnte. Nur er schenkt Frieden mit Gott. Egal wie gut du van dir denkst. Diese Maßstab, den er daar beschreiben, kunnen wir noch nie erfüllen. Diese Größe, die er fordert, niemals so bringen, wie Gott das möchte. Aber schenkt sie uns. Schenkt sein perfektes Leben. Spricht uns gerecht. Allein aus Gnade. Allein aus seiner großen Barmherzigkeit. Das ist, was du ergreifen darfst. Wenn du ihm noch gar nicht glaubst. Also sagen darfst: Jesus, ich möchte das annehmen. Auch für mich persönlich. Dass du mich gerecht machst. Dass du mir deine Größe schenkst, dass ich mit an deiner Festtafel in Gottes Reich sitzen darf. Ein Bild für eine Herrlichkeit, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und wenn du hier wenn du diese frohe Botschaft angenommen hast, wenn du auf Jesus vertraust, sei sicher, er bringt dich auch ans Ziel. Ja, er bringt dich dahin. Du darfst vertrauen, dass er dich diesen Weg ganz sicher führt. Und was uns da so sicher machen darf, ist, dass er nicht nur für Petrus gebeten hat, sondern dass er auch für uns betet. Woher weißt du das? Haben wir gelesen, Johannes 17. Da betet Jesus für seine Jünger und sagt, Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, also für diese kleine Gruppe um ihn herum, sondern auch voor die, die durch ihr Wort an mich glauben. En is dat niet genau was hier heute Morgen passiert? Die das Wort hören und glauben. Dat sind alle Generationen von Christen. Dat sind auch wir, hört ihr? Jesus hat gebeten, dass wir glauben. Und er betet, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. What a glory. Vertrouw nicht auf deine Stärke. Damit wirst du scheiden. Vertrouw auf Christus. Einmal und dann immer wieder neu. Staune über ihn, wie er gedient hat. Wieder und wieder. Lass es dein Herz bewegen. Freu dich darüber, dass er für dich gebetet hat, als du noch nicht mal geboren war. Dass dein Glaube stark wird, dass du ankommst in die Herrlichkeit. Und freu dich, dass er jetzt vor Gottes Thron steht und eintritt für dich. Um dich ringt, dass der Satan dich nicht trennen kann. Sein Dienst für dich soll dir dein Herz nicht so bewegen, dass du sagst, jetzt möchte ich auch anderen dienen. Weil Gott mir so dient, weil Jesus alles für mich gibt, möchte ich anderen geben, was sie brauchen. Weniger an mich denken, mehr an die anderen. Lass sein Dienst für dich deinen Dienst für andere prägen. Aus Dankbarkeit und Liebe durch diese wunderbare Erlösung, die er schenkt. Halleluja. Amen.